Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
Andreas der Oldie
und Sebastian der Musiker.
Und wir melden uns zurück mit unserer Folge Nummer 22. Eine Schnapszahl zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Podcasts ist natürlich ein besonderes Datum. Deswegen haben wir auch wie immer drei ganz besondere Alben mitgebracht. Beginnen werden wir mit der, ja, ich sage jetzt mal, verkappten Neuerscheinung, den Stray Cats mit dem Album 40, wo wir gleich nochmal drauf eingehen. Weiter geht's mit Jack Johnson und seinem Klassiker In Between Dreams, bevor wir zum Abschluss zur Überraschung, die aus der schönen Pfalz von Drangsal mit dem Titel Zores kommt. Ja, wie ist euch die Woche so im Allgemeinen ergangen? Wie haben euch die Alben gefallen? Gab es sonst irgendwelche spektakulären Entwicklungen in eurem Leben?
Keine spektakulären Entwicklungen, aber für mich die schönste Hausaufgabe seit Bestehen des Podcasts. Ich war rundum begeistert, habe mit sehr großem Genuss diese Alben verschlungen und muss sagen, war für mich das Highlight bis jetzt.
Das ist doch schön zu hören.
Cool.
Für mich war es auch, also es war eine sehr runde Woche, finde ich. War kein Ausreißer nach unten dabei.
Hast du so gut gegessen oder was?
Nee. Das auch. War also kein Album, wo ich jetzt nicht gut fand. Und zwei Alben, die mir bekannt waren quasi, wo ich wusste, dass es sehr gut wird. Und noch mit einem dritten schönen Album abgerundet das Ganze, würde ich sagen. Also eine sehr, sehr schöne Hausaufgabenwoche, beziehungsweise zwei Wochen, je nachdem, wie man es nimmt.
Ja.
Ja, lieber Christoph, wie ging es dir denn, um dich mal einzubinden in unser Trio Wem Dims Bums?
Ins Trio Wem. Ja, natürlich die wichtigste Frage der Woche, wie ist es mir ergangen? Ähnlich wie euch, also ich war auch wirklich richtig angetan und es hat richtig Spaß und Freude gemacht, sowohl rein musikalisch als auch sich so ein bisschen damit zu beschäftigen mit den drei Acts. Jack Johnson kannte ich, hatte ich schon mal gehört. Drangsal kannte ich sehr gut, hatte ich ja auch ausgewählt, hatte ich ja letztes Mal schon ein bisschen angedeutet. Und die Stray Cats kannte ich noch gar nicht. Also vielleicht irgendwie mal schon mal über den Weg gelaufen. Sind ja wirklich echte Legenden.
Also und über den Weg gelaufen bestimmt.
Ja, nicht physisch, musikalisch. Aber, genau, musikalisch schon vielleicht irgendwo mal gestreift. Der Name kam ja auch auf eine Art bekannt vor. Aber da kommen wir jetzt gleich im Detail dazu. Papa, the stage is yours.
Herzliches Vergelt's Gott, wie der Schwabe sagt. Ja, der Sebastian hat einen Vorschlag gemacht. Ich hätte eigentlich die Reihenfolge machen müssen 440, 400. Ich hatte ja Foreigner vor. Dann kam das große Missgeschick, dass ich tatsächlich das Falsche rausgesucht hatte und bin auf Stray Cats gekommen, weil ich dachte, ich bin mit der Überraschung dran. Hab dann in der letzten Folge kurz umgeschwenkt und hab die Neuerscheinung genommen. Das war eine Live-Aufnahme von Stray Cats und hab da, weil es ja während der Folge aufgenommen wurde, nicht reinhören können, hab dann anschließend reingehört und fand es eine Katastrophe. Und daher jetzt das Album 40, das schon im Mai 2019 erschienen ist, also doch absolut keine Neuerscheinung, aber eine Überraschung, aber ich glaube, man kann es verschmerzen. Stray Cats, die Band wurde 1979 gegründet von Brian Setzer, Gesang und Gitarre, Slim Jim Phantom und Schlagzeug und Lee Rocker, Kontrabass. Also eine typische Rockabilly-Band an der Stelle. Der Name war aber nicht Stray Cats von Anfang an, sondern sie hießen Brian Setzer and the Tomcats. Und weil die Musik so richtig 1979 nicht in USA ankam, sind sie auf die Idee gekommen, 1980 nach UK überzusiedeln, weil sie sich davon versprochen haben, dass das europäische Publikum besser auf die Musik abfährt. Und so war es dann auch. 1982, also man muss sich mal vorstellen, ne? 1982, das war nicht gestern, sondern das war vorgestern,
ja.
Spielten die Stray Cats das erste Mal unter dem neuen Namen als Vorband von den Rolling Stones. Und da ging es dann auch richtig ab. Und was Stray Cats so ein bisschen auszeichnet, ist, dass sie über die Jahre dann 1984 das erste Mal sich getrennt haben und dann immer mal wieder eine Reunion hatten. Und tatsächlich dann in der Zwischenzeit ganz viele Live-Aufnahmen rausgekommen sind, aber die Scheibe 40 war dann ein Jubiläumsalbum. Ja, ich kenne Stray Cats tatsächlich aus den frühen 80er Jahren. Da gab es mal so eine Phase, wo ich da voll drauf abgefahren bin. Hatte riesen Spaß bei dieser Musik und von daher, es war ein Zufall, dass ich über die wieder gestolpert bin und ich dachte, die sind es echt mal wert, hier im Podcast zu besprechen. Ich lieb diese minimalistische Musik von drei Leuten, also minimalistisch in Bezug auf die Größe der Band. Mhm. Aber was die raushole aus dieser Besetzung, das finde ich einfach genial. Und ja, als jemand, der auf der Gitarre ab und zu rumgurkt, ist das, was Brian Setzer auf der Gitarre abliefert, das ist einfach nur genial. Also da muss ich ja echt sagen, das ist, ohne dass ich es jetzt wirklich beurteilen kann, ob das schwierig ist oder wie auch immer, das ist für mich einfach ein Gott an der Sexseite.
Ja, vielleicht zu Beginn auch von mir wirklich ein ganz, ganz tolles Album, was wirklich viel Spaß gemacht hat. Nach dem ersten Lied war es so ein bisschen ängstlich, will ich nicht sagen, aber da habe ich gedacht, oh, wenn das ganze Album so extrem Rockabilly-mäßig ist, so Dick Brave-artig, dann wird es vielleicht anstrengend, aber das war ja dann
das wäre jetzt so. Echt eine Beleidigung für Stray Cats, ne? Dick Brave. Ja, glaub ich. Das würde sie persönlich nehmen.
Ja, also ich glaube, in der 40-jährigen Bandgeschichte ist ja auch ein Album von vor 2 Jahren auch eine klassische Neuerscheinung. Also ich glaube, das kann man da in dem größeren Kontext auf jeden Fall gelten lassen.
You made my day, Sohn.
Ja, noch eine übergeordnete Beobachtung, bevor wir dann weiter ins Detail gehen können. Ich weiß nicht, ob ihr ihn vor Augen habt, aber googelt vielleicht mal den Frontmann gerade schnell parallel, Brian Setzer. Die Hörer können das ja jetzt auch googeln. Brian Setzer, für mich sieht der auf eine Art aus wie eine Mischung aus Siegfried und Roy. Weiß nicht, ob es euch auch so geht, ob ihr das erkennt. Aber ja, das ist mir direkt ins Auge gestochen.
Da gibt es also ein Bild, wo er die Sonnenbrille auf hat.
Also ja, kommt hin.
Ja. Aber es sieht auch natürlich aus wie jemand, der, also es sieht auch aus, wie die Musik klingt, muss man schon sagen. Das passt schon sehr gut zusammen.
Ja, also diese ultra geile Kretsch-Gitarre mit den Würfeln als Umschalter. Genial. Also müsst ihr mal googeln, das Bild ist echt Hammer. Also tolle Rockabilly-Gitarre und anstatt Knöpfe hat er tatsächlich 2 Würfel drauf. Das finde ich Hammer.
Ja, wenn ich jetzt auch mal so meinen Gesamteindruck vom Album hergeben darf, es ist so, glaube ich, das klischeehafteste Blues-Rockabilly-Album, was es gibt. So, ich weiß nicht, wie die anderen Alben klingen, aber wahrscheinlich genau so im Endeffekt, oder? Und jeder, der irgendwie über Blues- oder Rockabilly-Musik nachdenkt, denkt genau an das. Und da wundert es mich, dass das in Amerika nicht erfolgreich war, weil ich stelle mir da vor, so ein, keine Ahnung, mit so einer Jukebox irgendwas, dann noch so diese Frauen in gepunkteten Kleidern, die da drauf rumtanzen und so. Das ist doch genau das, wo man sich da vorstellt, oder?
Die Bilder haben wir alle im Kopf, also, ja, definitiv. Also diese Petticoats und diese alte Haifischflosse-Autos. Also ja, ich glaube auch, dass die nicht also unerfolgreich waren, nicht in den USA. Es sollte halt noch weitergehen, ne? Man glaubt, das war so der Ansatz. Und ja, man muss die Zeit halt auch sehen, da war Rockabilly eigentlich out.
Ja, klar, stimmt auch wieder.
Da waren völlig andere Dinge. Ne? Hätte man das in den 50er Jahren, wäre das ganz normale Mucke gewesen, wo jeder abgefahren wäre drauf. Aber zu 79, 80, da haben wir ja schon Alben gehört aus der Zeit, da rein passt es gar nicht. Das waren dann
absolute Oldies. Ja, das stimmt natürlich, ja. Aber grundsätzlich, was du auch gesagt hast, so das Gitarrenspiel, da ist ja wirklich so alles, wie ich schon gesagt habe, dieses ganz, ganz klassische und jedes Klischee wird irgendwie erfüllt und so dieses diese klassischen Blues-Rhythmen werden gespielt. Dann gibt es aber auch noch diese Ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, wenn man das so gehört hat, weiß man, was ich damit meine. So, also das ist sehr
auch das nicht durchhacke, also nicht einfach irgendwelche Powerchords durchgeklimpert,
ja, genau,
sondern mal wird gezupft, mal wird irgendwie angestoßen, dann wird mal einfach ein Ton Klinge gelassen, dann wird zwischendrin geschrubbelt. Also und auch dieser, ich liebe ja diesen riesen Kontrabass irgendwo, wenn da einer voll mit dem Ding auch tanzt und dreht und macht und tut. Ja. Faszinierend, absolut.
Also die kann man
auch Schlagzeuge, also sehr pointiert auch.
Live sehr gut vorstellen, halt einfach wie es dann so ist auf der Bühne. Sieht man eigentlich genauso vor sich, wie das Ganze dann aussieht.
Ich hab mir tatsächlich auch mal Live-Aufnahmen dann angeguckt, weil es mich interessiert hatte. Und ich fand, dass es da noch mal auch musikalisch noch geiler rüberkam. Also das hat mir noch besser gefallen als hier die Aufnahme, die mir auch sehr gut gefallen hat. Aber diese Live-Version auf YouTube hatte noch mal eine ganz andere Energie. Deswegen schade, dass die Aufnahme von dem Live-Album, die du zuerst rausgesucht hattest, halt nicht so gut klingt. Weil von der Stimmung und der Energie her ist es live schon noch mal ein anderes Level.
Ich fand es furchtbar, von daher habe ich auch gleich abgedreht. Vielleicht hätte man weiter reinhören müssen, aber da ich sowieso versagt hatte, wollte ich jetzt nicht auch noch irgendwo ein schlechtes Album rausgesucht haben. Also von daher, Ja, aber insgesamt, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Und ich hoffe, ich kann einmal wieder ein bisschen überraschen mit der Musik.
Ja, also wäre jetzt einfach was, wo ich jetzt nicht von alleine, glaube ich, reingehört hätte, auf jeden Fall.
Nee.
Ja, kommen wir vielleicht zu der genaueren Besprechung oder zu einzelnen interessanten Fakten, die uns aufgefallen sind. Ich fange einfach mal direkt an mit einem Vergleich, der mir aufgefallen ist, und zwar bei Lied Nummer 5, I Attract Trouble, musste ich, und ich könnte mir vorstellen, dass Christoph da auch an die gleiche Band wie ich gedacht hat, nämlich die Arctic Monkeys.
Oh ja, genau das Gleiche steht hier bei mir. Also sehr diese schön. Neueren Arctic Monkeys, die sich von dieser rotzigen früheren Richtung dann eher zu sowas gediegen nach dem Gesetzten, sowas irgendwie auf eine Art Edles hin entwickelt haben. Und das hat für mich so einen sehr irgendwie überheblichen, also positiv überheblichen, ne? So über den Dingen schwebend. Mhm. Und das kam hier bei I Attract Trouble auch für mich raus. Also war sehr was klassisch Rockiges, hatte sowas Künstlerisches, ja, Erhabenes fast schon. Und genau das habe ich da auch rausgehört.
Schön.
Also den Vergleich kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich Arctic Monkeys nicht im Kopf habe, nicht im Ohr habe. Für mich ist dieser Titel 5 tatsächlich so ein typischer 50er-Jahre-Klang in der Gitarre und sehr punktiert eingesetzt. Also nicht dauerhaft, das was ich vorhin gesagt habe, so durchgeschrubbelte Powerchords, sondern sehr viel Abwechslung. Und also finde auch, dass der Chorus sich sehr schön von der Strophe abhebt. Hatte da aber das Gefühl, dass der Takt gleich hängt. Also irgendwie hängt es immer so ein bisschen hinten dran.
Ja, ich glaube, genau das ist das, was so die Arctic Monkey-Artigkeit da so ausmacht. Also wenn wir irgendwann mal die Arctic Monkeys hören hier, würde ich mal behaupten, dass es bestimmt irgendwann passiert, dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, das ist genau dieses leicht nachhängende, was Chris so gesagt hat, über anderen Dingen schwebende, erhabene so. Das ist genau das, was wir da, glaube ich, rausgehört haben.
Mhm. Ich habe tatsächlich bei zwei Liedern auch noch eine Referenz gefunden, die noch älter ist als die Stray Cats. Weiß nicht, ob sie länger aktiv waren, aber sie sind auf jeden Fall früher gegründet worden. Bei Lied 3, I've Got Love If You Want To, und bei Lied 10, Mean Pickin' Mama, das klang für mich wie die Beach Boys. Ohne, dass ich jetzt die Beach Boys extrem gut kennen würde, aber so stelle ich mir zumindest die Beach Boys vor.
Okay, ja, muss man mal reinhören. Ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht täusche ich mich mit Beach Boys. Ne? Da habe ich was anderes im Hinterkopf. Aber ja, das ist ja gerade das Interessante, mal tatsächlich das mal zuzulassen, mal reinzuhören. Dann.
Bei Lied 4, Cry Danger, das finde ich fällt so, also es fällt nicht raus im Sinne von, dass es schlechter ist, aber es ist ein anderer Stil irgendwie so von Beginn an.
Absolut.
Gerade nach den ersten drei Liedern, die alle sehr dieses klassische Blues, Rockabilly-artige hatten, ist man bei Lied 4 direkt von Anfang an aufmerksam und denkt so, oh, Achtung, da passiert was ganz Neues gerade irgendwie in dem Lied. Das fand ich ganz, ganz angenehm, dass da auch relativ früh im Album schon mal was anderes kam.
Genau, fängt ein wenig normaler an, steht bei mir, und am wenigsten Rockabilly. Geile, dynamische Steigerung zum Chorus hin. Also, und das ist auch so, also man hat ja mehrere Titel drauf, die jetzt nicht so diesen typischen Rockabilly, ist ja eigentlich taktmäßig immer das Gleiche. Genau. Gibt es nicht viel Abwechslung, aber die Mischung ist, glaube ich, ganz gut gewählt. Und hin heraus wird es dann richtig, richtig hart, meines Erachtens. Also nach Desperado, wo ja wirklich super interpretiert ist. Also diesen Western sieht man ja vor sich an der Stelle. Mhm. Ich habe mal probiert rauszukriegen, von wem dieser Song eigentlich ist. Habe aber nichts gefunden. Desperado heißt
ein Netz. Ja, ist das so ein Cover oder was? Oder ist das,
ja, es ist ein Cover.
Weil irgendwie kennt man ja die Musik oder das. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es auch das Gleiche mit anderen Tönen, wo dann wahrscheinlich ein anderes Lied ist. Aber ich habe auch Wüstenrittmusik. Also man reitet so durch die Steppe und dann so ein Standoff, wo beide mit der Hand an der Waffe stehen. Und dann, also ich liebe das, wenn Musik so Bilder einem in den Kopf irgendwie setzt. Ja. Und das ist halt bei sowas das beste Beispiel für das.
Aber die Melodie müsstest du auch kennen, ne? So als Gitarrist. Darüber ist man schon öfters gestolpert.
Ja, also ich glaube, das kennt aber auch nicht, man muss man nicht mal Gitarrist sein oder so, sondern das ist ja einfach was, wo man irgendwie in Filmen oder selbst in der Werbung, ich könnte mir da auch eine Werbung zu vorstellen, wo dann irgendwie dann Tortilla-Chips irgendwie mit so einem Cowboy-Tortilla oder so herumsteht.
Wir hatten es von den 50er-Jahre-Mädels in der Jukebox beim Titel Three Times a Charm, also Nummer 6. Mhm. Das war für mich der typische Jukebox- und Petticoat-Song. Also wenn man Rockabilly erklären will ohne Worte, sondern mit Musik, dann muss man das laufen lassen.
Ja, und auch dieses Abgestoppte, nachdem man One sagt, und dann wird einmal der Akkord, dann Two, zweimal der Akkord. Richtig, so, das ist so geil. Ganz, ganz klassisch cool gemacht irgendwie. Ja. Also wirklich hervorragendes Album insgesamt.
Min Pickin' Mama ist so mehr Country in die Richtung, ne? Und da ist bei mir das Bild aufgekommen, das könnte in so einer amerikanischen Kleinstadt, wo die trockene Dinge über die Straße gewählt werden. Und da ist ja meistens so eine Halle, so eine Town Hall. Und da ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung und die stehe auf der Bühne und mache die Musik.
Das war das Bild. Das passt echt sehr gut. Geil. Allgemein sehr viel so eben in diesen Western-Dingern kann man die Musik gut verorten, gell? Also das ist...
Absolut.
Aber sehr, an sehr anderen schön. Stellen, bei dem einen Lied, was wir vorhin schon hatten, hat es auch dann nochmal was ganz anderes. Bei Cry Danger war das. Mhm. Da klingt so richtig wie so Stoner-Rock, so auch sehr modern auf eine Art. Also das könnte jetzt auch von so 2000er, 2010er irgendwie Stone Temple Pilots, Queens of the Stone Age, so auch eine modernere Band sein. Und da stehen die denen auch, finde ich, in gar nichts nach. Also das klingt dann auch sehr cool und modern und gar nicht irgendwie eingestaubt. Und ich finde gerade auch diese Wechsel auf dem Album waren auch für mich sehr gut verteilt. Es war jetzt nicht so, dass irgendwie drei Lieder hintereinander immer das Gleiche kamen, sondern da war im Album genug Dynamik auch drin, um das wirklich sehr unterhaltsam zu machen.
Ja, und das war auch wie bei dir, Christoph, die Befürchtung am Anfang bei mir, dass es halt so, ja, wir hatten ja schon ein paar Mal so Alben, wo dann immer das Gleiche irgendwie war, wo man dann nach einer gewissen Zeit eben so den Fokus, sage ich jetzt auch mal, verliert. Aber das war da wirklich durch das viele, doch unterschiedliche, obwohl es alles so in einem Stil ist, hat es nicht dazu geführt, dass man nicht mehr zuhört eigentlich.
Liebe Grüße. Klar habe ich wieder Swift. Texte übersetzt, war mir wieder wichtig, zu verstehen, was da gesungen wird. Bei Nummer 1, Catfight, also geht es nicht wirklich um Katzenkampf, sondern da kämpft eine Brünette mit einer Champagnerblonde im Regen klatschnass in Stöckelschuhe. Also spannendes Bild. Und bei Rock It Off, der zweite Titel, da geht es tatsächlich über eine Krippe und einen Arztbesuch und eine sexy Nurse, die da beim Arzt arbeitet. Und da heißt so eine Zeile, die Krippe hat keine Chance, wenn du aufstehst und tanzt, schaukel es ab, Bruder. Also von daher textlich auch immer, auch für die Zeit angepasst, ne?
Da müssen wir mal ausprobieren, ob man Corona vielleicht auch wegtanzen kann. Wäre doch was. Wow.
Kriegt man nur Blase an die Füße dann. Ne? Ja, wie sieht's aus? Habt ihr noch Anmerkungen oder wollen wir zu der Favoriten schreiten?
Also
ich freue mich, dass es euch gefallen hat.
Können wir so zu den Favoriten kommen? Ich habe jetzt nichts Besonderes. Ich habe nicht bei vielen Liedern was dastehen, muss ich sagen. Also die paar, wo ich jetzt erwähnt hatte, weil es war insgesamt einfach so, mir ist zu den einzelnen Liedern nicht so viel irgendwie aufgefallen oder in den Sinn gekommen, sondern einfach als Gesamtkonstrukt finde ich das Album sehr, sehr empfehlenswert und sehr hörenswert. Stimmig, so.
Ja. Und die Musik ist nicht alt, sondern gut.
Ja. Ich würde noch von Lied Nummer 8, When Nothing's Going Right, den schönen Wortwitz oder das Lebensmotto, When Nothing's Going Right, Go Left, fand ich auch einfach sehr schön zum Schmunzeln und so als Zitat zum Rausheben, sehr gut.
Ja. Das habe ich mir auch als Lebensweisheit hingeschrieben. Hatte ich in der Form so noch gar nicht wahrgenommen, aber schön umgesetzt und inhaltlich auch eine klasse Aussage.
Ja, würde ich sagen,
favorisieren wir, oder? Wie sieht's aus?
Ich beginne und wähle dieses Lied, wo wir gesagt haben, wenn jemand Rockabilly hören will, zeigt mir eben das Lied, nämlich Lied Nummer 6, Three Times a Charm.
Von mir gibt's auch ein Lied, was wir schon ein paar Mal jetzt erwähnt hatten, Cry Danger, das bisschen ungewöhnlichere, moderne Stone-Rocker-Lied.
Prima, da Three Times a Charm weg ist, mein zweitbester Titel I'll Be Looking Out For You, also nicht mein Titel, sondern Stray Cats mit dem Album 40, released Mai, 24. Mai 2019. Hörenswert und ich glaube eine gute neue Entdeckung für uns alle drei. Also für mich eine Wiederentdeckung, für euch neu. Wir machen eine kleine Schöpferpause.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Der Klassiker diese Woche kam von mir, Jack Johnson mit In Between Dreams. Wenn man so überlegt, also für mir zumindest kommt es nicht vor, als wäre es eigentlich schon ein Klassiker, aber das ist jetzt auch schon fast 16 Jahre altes Album. Am 1. März 2005 ist das Ganze erschienen. Und ja, Jack Johnson, ich weiß nicht, ist mir, ich weiß nicht, wie er mir bekannt geworden ist. Ich schätze mal durch dich, Christoph, irgendwie, dass du mich zu ihm gebracht hast, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mittlerweile ja, 45 Jahre alt.
War der dort gewesen bei ihm?
Ja klar, wir haben ihn besucht.
Ja. Weil Christoph sehr, dich hingebracht
sehr hat. Sehr gerne surfen. Und Jack Johnson war ja ursprünglich mal eigentlich Surfer, ist dann mit seinem Kopf gegen eine Wand geflogen quasi, hat sich da Stirn und Lippe aufgerissen und musste seine sehr gute Profi-Surf-Karriere an den Nagel hängen.
Ähnliche Geschichte wie Spider-Man eigentlich.
Ja, ungefähr das Gleiche.
Plus vertikal, ne, horizontal.
Genau. und hat sich aber dadurch, dass er dann nicht mehr professionell surfen konnte, weil er war da wohl wirklich sehr gut, hat als Jüngster an so einem Wettbewerb teilgenommen, hat er sich dann auf die Musik mehr oder weniger konzentriert, beziehungsweise hat in der Pause eben die Gitarre zur Hand genommen, sich da ein bisschen weitergebildet, ein bisschen geübt und hat dann nebenher noch Surf-Filme gemacht, das auch sehr erfolgreich, und hat dann irgendwann auch noch Musik zu diesen Filmen gebraucht und die hat er dann ja einfach selber geschrieben. Und über diesen Weg ist er dann so ja, berühmt geworden, erfolgreich geworden mit seiner Musik, die eben dieses ja, hawaiianische Flair sehr gut rüberbringt. Hat unter anderem auch bei der Amtseinführung von Barack Obama bei so einem Ball gespielt. Also er ist sehr bekannt weltweit, sage ich jetzt mal. Ist sehr umweltorientiert, also sehr umweltschutzfreundlich. Verkauft zum Beispiel die Alben nur in so Pappschubern und nichts mit Plastik. Hat bei einem Video das Empfehlenswerte zu Can't Control It, zu einem neueren Lied. Da liegt er quasi am Strand und um ihn rum werden so Plastik oder Plastikmüll wird neben ihn gelegt, der in einem Radius von 90 Metern um diese Stelle, wo das Video gedreht wurde, an Land gespült wird in der Zeit quasi, innerhalb von anderthalb Stunden oder sowas. Und er wird wirklich komplett eingedeckt mit Plastikmüll. Also er macht da sehr drauf aufmerksam und setzt sich da sehr für Umweltschutz und weniger Umweltverschmutzung ein. Genug dazu. Kommen wir zum Album In Between Dreams. Ich habe schon gesagt, 2005 rausgekommen. Christoph, bei dir weiß ich, du kanntest. Papa, bei dir, wie so oft, wusste ich nicht, ob du es kennst oder ob du es irgendwie mal gehört hast. Deswegen erteile ich dir das Wort.
Herzlichen Dank dafür. Ich Gerne. Fühle mich geehrt. Ich nehme das Wort auch an. Also, ja, ich habe ihn schon mal gehört. War aber so ein bisschen von der Vita auch überrascht, weil ich habe als Surfer hatte ich ihn überhaupt nicht wahrgenommen. Da ich mich in der Szene auch nicht bewege, ist es überhaupt nicht verwunderlich. Passt aber gar nicht so wirklich zur Musik, weil, also Surfer sehe ich immer so, ja, Surfermusik, aber das macht aus meiner Wahrnehmung, ihr guckt schon wieder komisch.
Was ist jetzt Surfermusik aber dann für dich? Wenn das keine Surfermusik ist, was dann?
Ja, mir fällt jetzt gerade nicht die Band ein, ich sag's euch später.
Die Beach Boys.
Ja, so in die, aber das ist doch andere Musik, bitte. Beach Boys und eher, naja gut, okay, vielleicht liege ich auch wieder näher dran, wie so oft, aber das liegt am Alter. Wie ich gelesen habe, von wem er inspiriert war, und zwar von den Beatles, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Ben Harper, Radiohead,
Neil Young,
Bob Marley,
nicht.
Otis Redding.
Und
heute hört er Punk und Bob Marley. Weiß ich nicht.
Einfach alles, was er hört, so wahrscheinlich gesagt.
Genau, von also durchweg. Ich finde es sehr angenehm zu hören, abwechslungsreich. Kein so ein Quäker, wo immer dasselbe irgendwo kommt, sondern tolle, abwechslungsreiche Scheibe und ich habe da wirklich viel, viel Spaß gehabt und kann jetzt auch mit dem Namen mehr anfangen wie vorher.
Schön.
Christoph, was war die Frage?
Ich war auch überrascht irgendwie. Also ich kannte Jack Johnson, den haben wir auch schon mal live gesehen, wie so oft. Auf dem Southside war der 2010 als Headliner gebucht, hat dann aber die Besonderheit, dass er einfach lieber im Hellen spielt. So bei Sonnenuntergang und nicht wie klassischer Headliner irgendwie so 22.30 Uhr mäßig und ist dann auch so nachmittags als Headliner aufgetreten. Und
aber auch passt auch besser die Musik dazu. Also
ganz klar,
im Dunkeln könnte ich mir oder stelle ich mir nicht so cool vor, wie wenn, ich meine beim Southside, wenn die Sonne scheint, ist auch immer so eine Sache, passiert selten, aber ist so ein klassischer Sonnenuntergangs-Nachmittags-Act.
Ich hatte das Album damals, als Musik noch
richtig groß war.
Nee, wow. Als Musik noch auf USB-Sticks verteilt wurde, hatte ich das auf meiner Playstation drauf, weil da vom Kumpel hatte ich einen USB-Stick mit ganz viel Musik und das war letztendlich auch relativ verantwortlich für meine musikalische Prägung.
Da waren auch die Beatsticks und so mit drauf, gell?
Ja, da habe ich die Beatsticks
drüber. Ich erinnere mich an diese ganzen, da habe ich nämlich auch viel Prägung durch dich halt her, so.
Ja, Arctic Monkeys, Hot Chips, so lauter so Indie-Alternative-Kram. Und da war auch Jack Johnson dieses Album drauf. Und ich hatte es aber irgendwie gar nicht mal so im Kopf, dass das auch so ein Hit-Feuerwerk ist. Also das Album ist ja wirklich Hit an Hit an Hit. Und ich habe gedacht, was, das ist da auch drauf, was, das ist da auch drauf. Und war richtig begeistert und habe das so engmaschig, unterhaltsam gar nicht erwartet, sondern habe da auch eher ein bisschen an sowas vor sich hin dudelndes, wie es manchmal halt so ist, erwartet. Und das war ja wirklich alles andere als das.
Bei mir war, gerade wenn du jetzt sagst, Hit an Hit, wieder die Frage, ist es wirklich ein Hit gewesen oder kannte ich es halt einfach so gut, weil ich es so oft gehört habe? So jetzt in dem Album meine ich jetzt zum Beispiel Banana Pancakes, Good People, Sitting, Waiting, Wishing, Better Together und so. Das sind ja so die Lieder, die man einfach kennt, die ich übrigens auch auf der Gitarre alle spielen kann. Was mir aufgefallen ist, dass ich nur von dem Album, ich kann Jack Johnson nur von dem Album Lieder spielen, aber Banana Pancakes zum Beispiel sehr empfehlenswert. Wer Gitarre spielen will, das kann man dann nur...
Mal was ganz anderes, hat von euch schon mal jemand Banane-Pfannkuchen-Käse? Wie schmeckt denn das?
Naja, schon. Also habe ich schon mal gemacht. Halt die Banane nicht von Anfang an mit in den Teig, sondern dann ein bisschen danach, wenn er so leicht angebraten schon ist. Schon sehr lecker. Kann ich empfehlen.
In Amerika drüber. Mit viel Sahne habe ich das schon mal gegessen.
In Amerika bei der Amis. Ayo.
Bei der Amis. Mit Schokosauce.
Mit Schokosauce.
Lecker.
Und das dann aus dem Papp. Teller oder so, ne?
Ja, genau, natürlich.
Nee, Plastik, nicht Papp, um Gottes Willen. ja gut, also einsteige mal in die Titel, oder?
Ja, so würde ich auch sagen. Gleich zu Banana Pancakes, dieser Regen, der da am Anfang im Hintergrund ist, passt sehr gut zu dem Bild, wo man sich dann irgendwie so vorstellen kann, dass man in Hawaii am Meer liegt, in so einer Hütte, es regnet aber so leicht, aber man macht sich halt einfach schön Bananenpfannkuchen, liegt da so rum, kuschelt sich vielleicht ein bisschen ein, guckt raus, sieht doch, leicht regnen. Ich dachte, du hast noch
nie Bananenpfannkuchen gemacht.
Ja doch, ich schon.
Sicher.
Doch,
du warst
ja, ja.
Und der Anna hat es ja in Amerika gegessen, der Anna.
Amerika.
Ist der Regen echt oder technisch erzeugt? Also.
Echt technisch erzeugt.
Okay, vielen Dank.
Keine Ahnung, habe ich mich jetzt nicht
Antwort.
Nicht so genau mit beschäftigt.
Ich liebe Laka Ukulele, ohne zu wissen, was das ist. Was ist Laka Ukulele?
Wahrscheinlich eine bestimmte Ukulelenart, könnte ich mir vorstellen.
Das ist vielleicht die, so eine das größere. Ist die Textseite, ne? Also Laka Ukulele.
Laka Ukulele.
Keine Ahnung.
Mich hat
aber ich habe auch diese Strandhütte, sorry, ich bin noch nicht fertig, ich habe diese Strandhütte vor mir gesehen, tatsächlich, wie man da liegt und dem Regen lauscht. Also schönes Stück. Aber es hat mich dann echt nervös gemacht, weil ich echt nicht weiß, wie Bananenpfannkuchen schmecke.
Also ja, da wird es immer Zeit, wenn Corona vorbei ist, dann treffen wir uns und dann gibt es schön Bananenpfannkuchen zum Wein der Folge
beim nächsten Wein, Mal. Und Wein.
Oh. Ja, lecker Wein. Ja, gut.
Wir sagen so oft, wenn Corona vorbei ist, also jetzt nicht nur hier in der Runde, sondern generell sagt man so oft irgendwie, wenn Corona vorbei ist, machen wir dies und das. So viel Zeit haben wir danach erkannt. Also jetzt ist nicht, dass ich jetzt den Weltuntergang vorhersage, aber halt so viel kann
ich ja gar nicht vornehmen. Also wenn ich das sage, dann kommt das vielleicht ich habe dann vielleicht nur noch 30 Jahre oder bei dir. Aber ein Stück zurück, also Nummer 2,
Never sagen. Know.
Also das fand ich jetzt, weil der Christoph das ja schon mal du kannst mir das gleich sagen, bei wem es war. Das finde ich ein sehr passendes Stück zum Aufräumen, Saugen oder Putzen.
Ja, hatte ich tatsächlich auch an mehreren Stellen auf dem Album gedacht, weil ich habe tatsächlich auch beim Hören des Albums die Spülmaschine ausgeräumt, also nicht das ganze Album.
Das war doch aber dein Favorit bei, wie hieß der mit der
tiefe
Stimme?
Future Islands.
Genau. Aber also, zu dem...
Eigentlich muss bei dir, Picopedo sein, weil du kennst ja nur Titel, die zum Aufräumen und Sauge geeignet sind.
Was heißt
Spülmaschine ausräumen.
Zu dem
schon bei mir.
Punkt ist aber sehr Sebastian. Interessant, dass er in einem Interview hat er gesagt, dass er Lieder teilweise schreibt beim Geschirrspülen. Also da kommen ihm die Ideen und er macht quasi Musik, weil er auch immer dabei Musik hört beim Haushalt machen und da kriegt er wohl auch seine Songideen her von. Also es ist nicht so weit weg, dass das Musik genau dafür gemacht ist quasi.
Ich fand bei Lied 2 Never Know und Lied 3 Banana Pancakes hat mich irgendwie so von der Rhythmik her auch an einen Olli Schulz mit besserer Stimme erinnert.
Ja,
also,
kommt hin.
Gell? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das hat irgendwie, es hat aber auch so eine starke Leichtigkeit versprüht, also es klang so beiläufig und trotzdem ganz präzise on point gleichzeitig. Also das hat so eine, das wirkt so leichtfüßig und trotzdem ist es so stark und fehlerfrei. Ich kann es kaum beschreiben, aber es ist sehr toll.
Es ist so ganz, ganz speziell auch einfach die Musik lecker. Und den Stil, den er da rumbringt. Ich habe den verrücktesten Vergleich gefunden, den wir, glaube ich, jemals hier hatten und haben werden, was aber wahrscheinlich einfach nur an diesem einen Gitarreneffekt liegt. Bei Lied Nummer 9, Crying Shame, ab Minute 1,45 klingt die Gitarre im Hintergrund, die hat so einen Phaser-Effekt und wird so ganz speziell angeschlagen, klingt das Ganze wie der Hintergrund, Achtung, von Mein Teil von Rammstein. Dieses
Das ist schwer zu toppen.
Ja, hört es mal und denkt daran und das kommt hin ungefähr.
Bei Crying Shame habe ich mir notiert, die Gitarre Triller finde ich klasse. Also das sind so ein paar Stellen, wo irgendwie so ein, wie so ein Triller, ne, wenn so ein Kanarienvogel drei Töne auf einmal pfeift. Also da.
Ja, ich habe insgesamt auch so ein sehr reduziertes Gitarrensolo ist da auch mit dabei. Also die Gitarre hat da so ein, ich meine, die hat immer einen hohen Stellenwert bei den Liedern. Oft halt eben so diese, ja, ganz warm, voll klingende Akustikgitarre, die ich
ja, da genau.
sehr schön, ist wohl eine
Gibson. Also die Gitarre ist ja ganz selten, ne?
Ja, also ist eine Gibson-Gitarre, die er spielt, habe ich rausgesucht. Klingt sehr schön und sehr voll auf jeden Fall.
Ja, und E-Gitarre, wie du sagst, ganz, ganz wenig. E-Gitarre, ganz selten.
Ja.
Aber das war ja ein also Stably Together, der Song Nummer 7 ist ja auch richtig funky. Ne? Also
genau, und der fällt ja so ein bisschen raus aus der Richtung, ja. Gesamt.
70er Jahre habe ich mir da notiert, Hippie. Also ein bisschen Santana ist mir da als Vergleich eingefallen.
Ja, tatsächlich. Ich habe da bei dem Lied und auch bei Lied Nummer 9, Crying Shame, also die beiden fand ich so ein bisschen mit Funk-Elementen versehen. Und da hat es mich dann aber auch stimmlich ziemlich an die Red Hot Chili Peppers erinnert. Mhm. Also das hätte auch von Red Hot Chili Peppers sein können. Und das hat mich auch echt überrascht, weil damit habe ich gerade so, als ich angefangen habe, das Album zu hören, irgendwie auch gar nicht gerechnet, dass mich da sowas noch erwartet. Und das war echt wirklich jedes Lied wieder ein neues Abenteuer. Und das hat einen dann auch so ein bisschen reingesogen. Das fand ich jetzt bei den Alben, bei allen drei, die wir gehört hatten, so, dass die so ja schon auch von Anfang an einen irgendwie so aufmerksam gemacht haben. Und
so eine ganz gewisse Stimmung irgendwie auch erzeugen.
So. Ja, genau. Man ist nie in so einen gelangweilten Trott gekommen, sondern man war immer so auf den Zehenspitzen und hat so gedacht, so, oh, was kommt jetzt? Mhm. Weil es auch wenig vorhersehbar war. Das hat echt Spaß gemacht.
Und gerade jetzt bei Jack Johnson halt, ich finde extrem, man merkt einfach dieses entspannte Hawaii-Leben irgendwie bei der Musik raus. So. Man merkt richtig, dass das halt einfach, wenn der Lust hat, geht er halt raus, hockt sich an den Strand in den Liegestuhl und schaut aufs Meer irgendwie, nimmt die Gitarre und schreibt dabei so ein Lied. So klingt das alles so ganz ruhig, alles so entschleunigend irgendwie. Das ist so, so würde man halt auch gerne leben also, irgendwie.
Ja. Auch die Instrumentalbereiche sind ja sehr minimalistisch und die Stimme reißt dann echt raus. Wobei mir so ein bisschen auffällt, dass er mit die Stimme im Zusammenspiel mit der Gitarre halt sehr eine sehr tolle Einheit bildet. Mhm. Bei Do You Remember habe ich mir das extra aufgeschrieben, also da kommt es sehr gut rüber. Aber das Minimalistische wirklich nur mit ganz leichten Soundeffekten etc., das ist gut. Was ich ja von Anfang an so ein bisschen vermisst habe, die Ukulele. Also dass die dann erst beim Lied 11 kommt, das hat mich ein bisschen überrascht, weil die passen natürlich super zu der Art von Musik. Ne?
Ja. Ja, das stimmt.
Dieser Elf ist ja dieser Handsome Boy Modeling School, also diese zwei Hip-Hopper, die das mitgesungen haben und produced haben.
Okay. Habe ich jetzt nicht so explizit rausgesucht.
Dann Nakamura und Paul Houston, Hip-Hopper. Mhm. Wobei mich da überrascht hat, die sind beide 1967 geboren und Hip-Hopper. Ah ja gut, okay, aus der Zeit.
Ja,
kommt das tatsächlich.
Geht so, ne? Lied 12, Bell, hat er so einen ganz, auch nochmal so einen ganz anderen Touch irgendwie. Das ist so
französisches Chanson.
Ja, so französisch aber irgendwie. Aber dann habe ich gleich, kurz, ne? Tango ist nicht der Tanz, oder? Wo dazu passt, ich weiß nicht. Irgendwie ist es so.
Du hast doch die goldene Ehrennadel.
Ja, ich habe echt die goldene Ehrennadel, ja. Aber ich weiß nicht.
Goldene Ehrennadel?
Ja, sicher.
Einem Tanz, ne?
Goldkurs.
Siehst du doch, die hat er doch immer auch.
Sauer.
Ist dir das nicht aufgefallen?
Nö, tatsächlich nicht. Ich dachte immer, das ist ein Fleck. Nee,
beim Seepferd hängt das an der Unterhose immer, ne?
Jedes Mal, wenn ich schwimmen gehe. Bei If I Could, Lied Nummer 10, habe ich am Anfang geschrieben Mundharmonika, aber heute Mittag, als ich es gehört habe, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es eine Mundharmonika war oder ob es nur eine Harmonika war. Das ist dieses Klavier mit dem Schlauch. Wisst ihr, was
das
ich meine?
Das fand ich so traurig,
Schlavier. Das Lied. Schlavier mit dem Schlauch.
Der hat dieses, so ein kleines Klavier, wo du so ein Schlavier, wie Dieter, ah nee, Dieter Bohlen hat das Keyboard, wo er sich umhängt.
Du Schlawiner.
Aber ich glaube, das heißt Harmonika, so ein Klavier.
Nein, das war ein Schlavier, wie ich gesagt habe.
Naja.
Ein Schlauchklavier, Schlavier.
Nun denn.
Schlavier, nein, du oder was?
Bevor wir noch weiter abrutschen, würde ich sagen, kommen wir zu den Favoriten, wenn ihr wollt.
No other way.
Okay.
Stil.
Von mir gibt es einen super Hit, von dem ich irgendwie vergessen habe, dass er existiert. Aber als ich es gehört habe, habe ich gedacht, was für ein geiles Lied. Good People, Lied Nummer 4.
Schön. Und von mir gibt es das einzige Lied oder eins der Lieder, der wenigen Lieder mit Ukulele, nämlich Lied Nummer 11, Breakdown, weil ich diesen Refrain so schön ohrwurmig finde. Deswegen entscheide ich mich für Lied Nummer 11.
Ohrwurmig im Duden?
Müssen wir mal prüfen gleich, würde ich sagen. Prüfen wir das Ganze in der Pause. Kommen zurück mit dem letzten Album, Zores oder Mengengis, wie Papa angemerkt hat, von Drangsal. Bis gleich.
Von unserem Faktencheck-Team geprüft, Ohrwurmig steht nicht im Duden.
Das müssen wir ändern. Kann man das einreichen?
Also jetzt, genau, ja, natürlich.
Ja, Jugendwort des Jahres, stimmt, oder?
Das wär's.
Das machen wir auch. Über Fritzipet, ja, oder wie das heißt.
Herrlich.
Okay. Dumm gebabbelt ist gleich. Ich mach gleich Zores, ja.
Sehr schöne Überleitung.
Oh, wir könnten das Ganze im Dialekt machen, im Dialekt besprechen. Das wäre doch was.
Ich will jetzt auch mal was sagen.
Longer, der Max her, der Max aus Kondl, ich kann das sagen. Ja.
Ich Kondl das sagen. Also, wie ihr hört, wir kommen alle aus der Ecke da unten. Und dann liegen so
viel. Gar Kat. Nicht, wir sind doch kein Pelz. Ah. Also was babbelt
denn du? Kurpalz.
Ja, das ist schon noch mal ein Stück. Das ist schon noch mal ein Stück nach Herxheim. Herxe.
Gut, los geht's.
Das heißt Herxen.
Gut, eine Dreiviertelstunde ungefähr von uns. Aber so vom Dialekt her schon eine ähnliche Ecke. Ein bisschen anders ist es aber schon. Ja, wir reden von Drangsal, der mit bürgerlichem Namen Max Gruber heißt und aus Herxheim in der Südpfalz kommt. Produziert wurde das Album Zores unter anderem von Markus Ganter und dem uns bekannten Max Rieger, der als all diese Gewalt vor einigen Folgen bei uns aufgetaucht ist und uns damals schon
begeistert hat. Ich möchte mir betonen, das kam von mir, ne?
Das kam von dir tatsächlich.
Kam von mir.
Und jetzt hier bei unserer Überraschung ist es, glaube ich, auch wieder so, dass uns das ziemlich gut gefällt, was der Max Rieger da mitgestaltet hat. Ist zumindest das, was ich so rausgehört habe, schon mal aus eurem Intro-Statement oder eurem Anfangsstatement. Zores ist das zweite Album von Drangsal. Mit seinem ersten Album Harisheim ist er damals ja wie ein Komet in die deutsche Indie-Rock-Landschaft eingeschlagen. Damals noch komplett englischsprachig, hat er sich dann in der Szene sehr schnell etabliert, hat sich da auch schon einen Namen für sich gemacht und mit Zores 2018 dann, glaube ich, auch nochmal den Durchbruch in eine etwas breitere Öffentlichkeit geschafft. Auch seine Verbindung zu Casper, der natürlich nochmal eine ganz andere Nummer an Bekanntheit hat, hat ihm da mit Sicherheit geholfen, war auf dem letzten Casper-Album auch zu hören beim Song Keine Angst, hat mit Casper einen Podcast auch gemacht, mit Verachtung, einer meiner Lieblingspodcasts der letzten Jahre. Die haben jetzt leider 2 Jahre
lang Pause gemacht. Wie viele Lieblingspodcasts hast du?
Ah, ungefähr 16.
Ja, aber immerhin. Das geht ja von den 58, die du hörst, unter den besten 16, das ist ja was.
Ja, mit Verachtung ist ja auch schon eine Weile inaktiv. Also ich glaube, die haben seit 2019 keine neue Folge mehr gebracht.
Wirklich schade, habe ich auch gern gehört.
Aber die kommen wohl wieder zurück, wurde jetzt schon angeteased. Vermutlich dann in der Promophase, weil beide dieses Jahr auch wieder Alben rausbringen werden, die mit Sicherheit dann auch bei uns heiße Kandidaten für die Neuerscheinung der jeweiligen Woche sein werden.
Christoph,
gut, jetzt geht's aber um Zores, ja?
Was haben wir am 28.05. beziehungsweise irgendwie 2-3 Tage vorher gemacht? 2018.
Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf eines der meiner schönsten Konzerterinnerungen der letzten 3-4 Jahre.
Nee, nicht mal. Das war aber unsere erste Erwähnung von Drangsal in unserem WhatsApp-Chat. Das mache ich ganz gerne, wenn wir über Künstler hier sprechen, die wir garantiert schon mal irgendwie in WhatsApp besprochen haben. Und da habe ich geschrieben am 28.05. um 6.56 Uhr in der Früh, Drangsal ist echt allerfeinste Sahne. Und dann hast du geschrieben, ja, ich hatte das Gefühl, dass es dir nicht allzu sehr gefallen hatte am Freitag. Aber ich weiß nicht mehr, was wir an diesem Freitag gemacht haben, aber scheinbar hast du mir da auf einer Fahrt oder so, hast du mir das gezeigt. Aber dann habe ich nur noch geschrieben, man muss sich ein bisschen reinhören, aber dann hat es mir sehr gut gefallen.
Okay.
Und damit wollte ich jetzt überleiten, ob Papa, der das Ganze ja, glaube ich, nicht so kannte,
ja,
ob er sich auch reinhören musste oder ob er direkt von Anfang an
ist. Von Anfang an drin und war sofort versunken, habe es komplett durchgehört und gleich nochmal durchgehört. War also überhaupt nicht vorbelastet, hatte den Namen Drangsal und jetzt gackert ihr wieder rum und lacht. Irgendwie verbunden mit irgendeiner Band, die Mittelaltermusik macht.
Ja.
Mit total, keine Ahnung.
Ja, doch, aber.
War also von daher schon vorbelastet. Ja, nee, gar nicht.
Nee, also ich meine aber so der Name, wenn man jetzt nur
den Namen kennt. Ja, der Name, genau. Also ich hatte immer die ganze Zeit irgendwelche dickbäuchische, mit irgendwelcher Felle gekleidete Männer im Kopf. Also das war es definitiv nicht. Also zweimal durchgehört und dann erst mal so ein bisschen im Internet geguckt. Und dann war ich erstmal so ein bisschen geschockt. Ne? Also die Videos, die der Kollege da macht. Ja. Oh, Marilyn Manson ist da, glaube ich, das ist Kindergarten-Version dagegen.
Hatte ich auch.
Das kriege ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Also die Videos sind jetzt, die sind verdrahtet. Ne?
Da haben wir in der Band mal so eine, jeder hat eine Playlist mit Musik, die er gerne hört quasi gemacht. Und dann, weil nicht alle Spotify haben, haben wir das Ganze auf YouTube gemacht. Und ich hatte die Videos auch vorher noch nie gesehen. Und ich glaube, ich habe Und Du Volume 2 quasi genommen. Und dann habe ich auch nur dazu geschrieben, so Leute, bitte lasst euch von dem Video nicht abschrecken, sondern hört nur auf die Musik, sonst denkt ihr, ich bin komplett verrückt.
Genau, den habe ich auch gesehen und habe gedacht, ey, Kinder, also.
Also was das angeht, aber auch er ist halt so ein, ja, nicht Paradiesvogel, das ist zu dumm irgendwie, aber er ist halt einfach so ein bisschen verrückt drauf, so. Wenn man seine Bühnenoutfits anguckt, immer irgendwie arg geschminkt oder was. Und auch wie er sich auf der Bühne dann gibt oder auch dasteht, teilweise mit der Mimik und so, ist er schon sehr, sehr, extrovertiert, nenne ich es jetzt mal.
Das trifft, glaube ich, dann doch an der unteren Linie. Ne?
Ja, ich meine, Chris und ich, wir haben ja auch schon mal live gesehen, du bestimmt mehrfach auf Festivals oder so. Und dann waren wir eben noch einmal bei dem von dir vorhin erwähnten speziellen Konzert in der Alten Feuerwache hier in Mannheim.
Oh, herrlich.
Das war hervorragend. Da hast du am Ende noch in deiner Jacke verzweifelt versucht, den Reißverschluss zu öffnen, weil du noch eine Weinschorle wolltest. Und ich habe gesagt, wenn du das nicht schaffst, dir alleine Geld rauszuholen, dann hast du auch nicht mehr verdient. Und ich glaube, du hast es auch nicht geschafft am Ende, aber...
Ja, ich
nehme an, da war so warm, oder? Und so eng.
Ja, genau, richtig.
Ich habe den Reißverschluss die ganze Zeit von so einer Nebentasche aufgemacht, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Tasche zu tun hatte, wo das Geld drin war.
Aber das nur
solange du nicht von der Nachbarin aufgemacht hast, ist alles gut.
Aber insgesamt, das Konzert war wirklich, oder allgemein alle Drangsal-Konzerte sind, glaube ich, wirklich hervorragend. Also er ist ein sehr, sehr guter Live-Künstler auch, auf jeden Fall.
Heute nicht mehr in der Feuerwache, oder? Also...
Doch, das war vorletztes Jahr. Also, das ist nicht so lange. Okay.
Ich denke, aber der spielt doch jetzt eine größere Halle, ne, denke ich.
Ich glaube nicht so viel größer.
Okay, oh ja, okay, gut. Also ich fand es richtig, ich finde es immer noch, immer noch richtig gute Musik und so zwischendrin ist mir immer das Moped eingefallen. Mhm. Musikalisch.
Ja, ich weiß, was du meinst, so diese 80er-Anklänge und auch sowas leicht Schlagereskes ist ja auch
alles dabei. Ja. So. Das passt so gar nicht zusammen irgendwie. Nee. Beim Titel Magst du mich ist mir sogar Hubert K. mit Sternehimmel eingefallen. Ich habe es dann parallel laufen lassen. Das stimmt, wenn man das nebeneinander legt, klingt es echt wie Sternehimmel von Hubert K.
Ist witzigerweise auch eine Referenz, die Drangsal selbst als Inspiration für seine Musik erwähnt hat. Klaus Lage, Hubert K., und ich glaube Heinz-Rudolf Kunze oder so, sind dann auch so Sachen, die er als immanent und dann zusätzlich dann noch so Black Metal und irgendwelche Elektro-Sachen, also das ist wirklich auch eine Mixtur, ganz, ganz unterschiedliche Eindrücke. Ich würde schon ganz gerne hier zumindest mal Lied für Lied zumindest kurz durchgehen, weil ich glaube, das ist
gerne.
Ja, die Reise wert.
Wir beginnen mit eine Geschichte.
Richtig. Und ich glaube, das Lied ist direkt auch so ein Lied, was, wie ich eben erwähnt hatte, das Album macht einem direkt von Anfang an klar, okay, pass auf, hier passiert was. Mhm. Das ist jetzt nicht einfach so ein vor sich hingedudelt, sondern spätestens an dem Moment, wo er singt Sitzplatz am Fenster, als A Cappella-Stelle. Danach geht der Ton komplett aus und dann wummert da lautstark die Musik rein, nachdem es vorher so eine ganz ruhige, stimmenbasierte Ballade war.
Und da hat Drangsal, glaube ich, mit Phil Collins was gemeinsam. Und zwar, wenn man das Lied kennt, ist es eine Stelle, wo jeder, der weiß, was kommt, Schlagzeug spielt. Zumindest in dem Moment, wo es eben ballert. Und dann, ich meine, ich zumindest für meinen Teil mache es, glaube ich, egal wann ich das Lied höre, wenn diese Stelle kommt, dann haue ich auch auf ein imaginäres Schlagzeug drauf, um eben diesen Schlag, der das Album so beginnen lässt, quasi
also beim ersten Mal höre, war wirklich, was kommt jetzt? Und ich kann
das stelle ich mir ganz geil vor, wenn man das noch nie gehört hat.
Noch nie gehört und das löst sofort aus, ey, was ist das jetzt? Also wie geht es jetzt weiter? Ne? Was kommt?
Und vor allem, es ist ja auch, glaube ich, absichtlich relativ leise geregelt am Anfang, dass wahrscheinlich auch ein paar Leute erstmal lauter drehen, weil sie gar nicht hören, was da jetzt kommt. Und wenn dann dieser Schlag kommt, der ja schon gut reinballert, so, das ist schon sehr, sehr gutes erstes Lied für ein Album und auch für Konzerte, glaube ich, ein perfektes Eröffnungslied.
Im Video schließt sich ja gleich Nummer 3 an und du, also die beide Chöre ja zusammen im Video. Mhm. Aber jedem das meine ist ja auf der Platte oder CD oder wie man immer sagt, dazwischen.
Genau, ja. Ja, jedem das meine ist, glaube ich, auch textlich ein relativ interessantes Lied, weil diese Forderung, so ich will jedem das meine, klingt ja auch schon sehr, ja, irgendwie größenwahnsinnig und die ist auch verpackt in sehr dynamisches und verhältnismäßig dann auch, wenn man das spätere Album dann hört, relativ klassisch rockiges Lied.
Also das Zwischenspiel bei 1,50, bei jedem das meine, das ist perfekt gemacht und ist richtig überraschend eingebaut. Und eingepasst habe ich mir das sogar hingeschrieben. Also das war bemerkenswert.
Was bei, oder bei vielen Liedern, aber was da jetzt schon direkt auffällt, ist, dass es auch wieder so, ja, es ist nicht einfach die Musik, sondern sehr komplex insgesamt irgendwie. Also wisst ihr, was ich meine? Die Gitarre spielt nicht irgendwie Akkorde, sondern die hat ganz oft irgendwelche Läufe, die sie irgendwie durchspielt oder so Zupfereien und so. Und das macht es schon, finde ich, ganz besonders und irgendwie auch hörenswert, dass es eben nicht in einem Ding immer durchgespielt ist, sondern dass da immer ganz, ganz viel passiert im Lied. Und jedes Instrument hat so seine Stellen, wo es mal zeigen kann, was es kann, sage ich immer.
Und bei der Ukulele hört man auch den Uku.
So.
Okay. Hat wieder gerade verstanden.
Ja gut, bei Lied 3 und du.
Die Gitarre klingt nicht so nach Gitarre, daher.
Aha. Okay.
Nun gut.
Lied 3 und du, da wird dann für mich zum ersten Mal so dieses Schlagerhafte so ein bisschen eingeführt. Das ist irgendwo eine Mischung zwischen Schlager und Minnesang. Dann hat es noch so ein Mitklatschteil, der so für ein Live-Konzert prädestiniert ist, sehr dynamisch. Und textlich natürlich auch ein sehr interessantes Lied, was direkt auf den ersten Blick ja klar macht, hier geht es um Bisexualität auf eine Art. Und das ist, glaube ich, auch sehr spannend und auch irgendwie künstlerisch schön dargestellt, ohne zu sehr, es ist einem direkt beim ersten Hören klar, aber es ist auch nicht zu sehr mit der, auf Englisch sagt man ham-fisted, weiß nicht, auf Schinkenfaust, also nicht so plump.
Eigenes Zitat, also von ihm: Beim ersten Album habe ich auf die Frage, ob ich schwul bin, immer gesagt, das geht dich nichts an, aber inzwischen ist es mir zuwider, es nicht zu thematisieren. passt sehr gut zum Inhalt und vor allem zum Video, der äußerst explizit ist, habe ich hier extra nochmal stellen.
Also nicht mit den Kindern angucken zusammen, meinst du?
Auf keinen Fall. Also bitte die Kinder gucken lassen, aber selber nicht hingucken. Nee. Auch der Chor, ne? Also skurril, absolut skurril. Die Texte und dann ist es ein Kinderchor. Boah.
Ja, aber es ist einfach also sehr, das ist so, mit dem Lied kann man jedem zeigen, okay, was macht Drangsal für Musik und was ist Drangsal? Ich glaube, das fasst den gesamten Mensch einfach auch gut zusammen, insgesamt so. Sehr schön. Lied Nummer 4, magst du mich, bla bla bla, habe ich aufgeschrieben, Punkt, Punkt, Punkt. Eine sehr basslastige Gitarre, finde ich. Da vielleicht ist auch noch irgendein Effekt drauf, aber insgesamt hat die sehr viel Tiefe.
Ja, stimmt. Es sind Dissonanzen drin,
ja,
was aber positiv rüberkommt. Also normalerweise sind Dissonanzen immer ganz schwierig, finde ich, aber hier passt richtig gut. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich kriege den Sternehimmel von Hubert K. nicht mehr aus dem Kopf bei dem Lied.
Mhm. Ja, ist glaube ich auch schon so ein bisschen wie so ein Mitsingen-Lied auch halt, weil es sehr eingängig auch ist. Hatte ich an vielen Stellen, dass man wirklich auch direkt gedacht hat, oh, das ist ein sehr eingängiges Lied. Gut, ich habe es auch schon sehr oft gehört mittlerweile, aber ich glaube, das ist auch von Anfang an was einem direkt im Ohr hängen bleibt.
Ja.
Wie ist das bei Sirenen? Ist euch das auch im Ohr hängen geblieben? Ist was bisschen kraftvoller, energetischer, mit einer vordergründigeren Gitarre und so ein industrielle Rock-Element? Mhm. War es für euch auch ein eingängiges Lied oder eher eins, wo ihr sagt, oh, das ist ein bisschen Ausreißer?
Für mich schon eingängig, aber kann halt auch wieder damit zusammenliegen, dass ich es halt so oft gehört habe. In dem Lied selbst kommen ja Sirenen, glaube ich, auch einmal vor, ne? Aber auch grundsätzlich so vom Gesamtding her, finde ich, hört sich das nach Sirenen insgesamt an. So.
Ich habe mal vermerkt, so langsam klingt es nach Neue Deutsche Welle und bisher Schwächster-Song. Also ich war gar nicht so begeistert. Habe dann auch bei der Recherche festgestellt, Sirene ist der einzige Song, wo er mit seiner Liveband aufgenommen hat. Bei alle anderen Titel hat er alles selber eingespielt, alle Instrumente.
Mhm. Also er ist da sehr talentiert, wow, glaube ich, an vielen Instrumenten. Auch auf Instagram, definitiv, wenn man ihm folgt, hat er immer mal wieder irgendwie, wo er Gitarre geübt hat, so kleine Ausschnitte oder so, wo er eben diese ganzen Läufe, die er da auch in seine Lieder einarbeitet, abspielt.
Ja. Das ist vielleicht auch was man vielleicht am Anfang ein bisschen drüber gegangen sind. Drangsal ist natürlich erstmal der Künstlername von Max Gruber als Künstler. Auch das erste Album hat er auch komplett alleine eingespielt. Drangsal ist aber auch der Name seiner Band. Also er sagt dann auch, wenn er auf der Bühne steht, immer die Gruppe Drangsal. Das heißt, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Einmal ist er Drangsal, aber die Band ist auch Drangsal, auch wenn sie jetzt keine feste Besetzung in dem Sinne hat. Also ich glaube, er ist Gitarrist. Sam Segarra ist ausgestiegen nach dem letzten Album, weil er sich anderen Projekten gewidmet hat und ist trotzdem aber dann immer noch die Gruppe Drangsal in dem Sinne.
Okay. Nächster Song, Turmbau zu Babel. Das ist für mich Ärzte-Style und da klingt er wie Fahr in Urlaub. Und der Text hat mich völlig verwirrt.
Ich aber Ärzte, ja, habe ich da jetzt also gar nicht gehört irgendwie. Muss ist ich vielleicht mal mit dem.
Da muss richtig Jui hören, das ja, ist doch irgendwie Ärzte-Style.
Ist ein häufiger Vergleich gewesen. Auch da wurde auch irgendwo im Interview, was ich gelesen habe, darauf angesprochen, ob ihm das eher schmeichelt oder ob er das blöd findet, mit den Ärzten verglichen zu werden. Aber er findet es auf jeden Fall gut.
Ich habe selber gehört, ich habe es nicht irgendwie gelesen.
Ja, das jetzt glaube ich.
Ich bin selbst nicht draufgekommen.
Ja, der Turmbau zu Babel war sein bisher größter Hit. Auch, glaube ich, somit das einzige Lied von ihm, was wirklich auch regelmäßig in größeren überregionalen Radiosendern gespielt wird. Und deswegen auch ein sehr bekanntes Lied. Weiter geht's mit einem weniger bekannten Lied. Weiter nicht ist ein schnelles, pulsierendes, wuchtiges, gitarrenrockiges Lied. Und hat auch wieder eine sehr schöne Dynamik, baut sich schwungvoll auf, um dann im Refrain endgültig zu explodieren. Wie hat es euch gefallen?
Das ist für mich so ein eher nichtssagendes und schwächeres Lied, finde ich insgesamt. Also das ist so, wenn ich jetzt ans Album denke, dann kommen mir andere Lieder in den Sinn und das ist jetzt nicht, was mir jetzt besonders aufgefallen ist oder so. Also kein schlechtes Lied auch, aber ja, es ist,
ging mir ähnlich. Ich habe nichts dazu.
Ist halt da, aber ist jetzt nichts, wo einem irgendwas in den Sinn bringt. So.
Okay, dann direkt weiter. Mit Lied Nummer 8.
Das Lieblingslied von Drangsals Mutter.
Echt?
Ja, oh, hat er beim Konzert, glaube ich, gesagt.
Ja, und an der Stelle ist für mich die Frage nochmal so ein bisschen ein Stück rausgehend übergeordnet. Wie fandet ihr insgesamt so die Dynamik auf dem Album? Wir haben ja schon manchmal gesagt, bei Alben hätten sich auch 3-4 Lieder sparen können oder die erste Hälfte ist blöd oder in der Mitte ist ein Teil, der besonders gut ist. Wie ist es euch hier so von der Gruppierung ergangen? Weil für mich ist hier ein Stück weit ein Bruch drin.
Ja, also ich finde gerade die ersten 4 Lieder finde ich absolut bombastisch, sage ich mal. Und danach fällt so leicht ab und kommt auch nicht wieder auf das Niveau wie die ersten Lieder. Ich finde, Laufen lernen ist da noch der Ausriss nach oben. Wobei eigentlich meine ich, was ich eigentlich sagen will, ist, glaube ich, Lied 1 bis 18 gut, wenn man sie reden und weiter nicht rauslassen würde. Das wäre mein Album, das würde reichen.
Sehe ich ähnlich. Also, ja, wobei 8 hat ja, wieder irgendwo
auch wieder so die Sache noch.
Einzelne Teile. Aber es fällt schon ein bisschen ab. Ne? Also man hätte sich gewünscht, dass es in dem Drive weitergeht, wie es am Anfang war. Jetzt bei Lauferlernen zum Beispiel habe ich mir notiert, bockstarker Chorus, also der ist richtig genial, aber die Zeile, also die Verses sind schwach. Strophe, genau, die Strophe sind schwach, aber dafür reißt der bockstarke, steht tatsächlich da, bockstarke Chorus, der holt's raus an der Stelle. Ja, mehr habe ich zu Lauferlernen auch, spannendes Lied steht da, also irgendwie hat's was, aber es reicht halt nicht, um zu, das ist es jetzt. Ne?
Ich muss sagen, dass für mich tatsächlich, ich hatte gesagt, da ist ein Bruch drin, aber für mich ist es ein positiver Bruch, weil ich finde, die letzten 4 Lieder von dem Album sind nochmal so ein richtig starker Ausklang. Also das sind auch, klar ist ja auch oft, gerade bei Alben, die man häufiger hört, dass man manchmal dann nur bis zu Lied 6 kommt und dann beim nächsten Mal wieder von 1 anfängt. Das heißt, man hat die Lieder halt einfach öfter gehört. Das ist
bei mir so auch.
Der Fall. Aber gerade beim bewusst Hören jetzt nochmal, muss ich sagen, dass mir die Lieder da hinten raus richtig, richtig gut gefallen. Und das geht nach Laufenlernen, wo ich auch, wie Papa das so sehe, dass der Refrain das Allerstärkste an dem Lied ist. Aber dann mit Arsche Gruber auch nochmal ein ganz anderes Lied, das erste englische Lied, was auf dem Album drauf ist. Klassischer 80s-Sound, also das ist extrem 80s-haft, ein bisschen düsterer, fast schon Chorales an manchen Stellen. Und am Ende, wo er dann auch so höher singt, ist es wieder so ein bisschen Metal-Core-artig und das ist auch wieder sehr, sehr dynamisch, sehr spannend.
Und ich finde, vor allem, es klingt nicht so, als würde es aus Deutschland kommen. Also das könnte auch einfach ein Lied sein, wo irgendwie von jemandem aus den USA oder so gemacht wurde. Insgesamt aber
raus,
ja,
du.
Ne, hau du erst da raus. Okay, nein, dann du. Ich erst da. Ich will aber eine Frage stellen, nämlich, gefällt der euch auf Englisch oder auf Deutsch besser?
Darauf kann ich jetzt antworten.
Tun sie.
Ja, also nimmt für mich die komplette Ausstrahlung, wenn er Englisch singt. Ich finde es katastrophal und sehr schade.
Okay,
ich finde es echt schade. Also warum auch immer. Also ich habe es wirklich umschrieben mit dem, mir fehlt die Ausstrahlung, weil die ist auf einmal weg, wie wenn einer den Lichtschalter ausgemacht hätte. Also für mich ist Arsche Gruber
stimmt schon auch.
Leider in Englisch. Ich hätte keine Deutsch
mehr gehört. Auf den deutschen Liedern oder bei den deutschen Liedern, das lebt halt auch viel von der Artikulation, so wie er die Sachen ausspricht und so auch. Und wie er das eben mit seiner ganz bestimmten Art so singt. Und das kann er im Englischen eben nicht so akzentuiert machen wie im Deutschen.
Bin ich mal gespannt. Vielleicht kommen wir im Laufe der Podcast-Historie irgendwann auch nochmal zu seinem ersten Album, wo er wirklich nur Englisch singt. Das wäre vielleicht auch mal spannend zu sehen, wie da dann die Bewertung ausfällt. Weiter geht's mit Gerd Riss. Für mich, der das Album schon sehr oft komplett gehört hat, ein absolut unterschätzter Song. Also ich selbst habe ihn unterschätzt, weiß nicht, wie es allgemein wahrgenommen wird. Aber ich habe den immer so ein bisschen als Füll-Song wahrgenommen. Aber der hat sehr viel Schwung und hat eine gute Energie und ist für mich dann doch ein sehr guter Song.
Echt?
Boah.
Ja, ja. Okay, ja, also nicht schwach, aber gut. Gerd Riss, Motorradfahrer, Sandbahn.
Das habe ich irgendwann mal Herzheim nachgeguckt, wer das ist, weil ich nicht wusste, geil, das, ob das ein erfundener Name ist, aber ist richtig so ein.
Bitte.
Entschuldigung, war nicht zu unserer Zeit berühmt, der gute Mann.
Aber die Bahn gibt es ja noch in Herxheim, also kann man nur empfehlen. Aber gut, lassen wir das. Er selbst sagt ja, er wollte ein absolut kompromissloser, schneller Song machen und dabei ist rausgekommen, schwülstiger Münchner Freiheit, Befindlichkeits-Pop-Song. Also so richtig zufrieden war er, glaube ich, nicht mit.
Weiter geht's mit All the Poor Ships at Sea. Es geht wieder auf Englisch weiter. Ist für mich auch wieder ein sehr eingängiger, hitartiger Song. Hat was Poppigeres als viele andere Nummern. Hat mir gut gefallen.
Ja, da muss
solide,
ich
auch aber fast beliebig
sagen, da habe ich heute mehrfach noch einen Ohrwurm von dem Lied gehabt. Das habe ich heute Morgen irgendwann nochmal gehört. Und dann habe ich mich immer wieder dabei erwischt, wie ich den Refrain vor mich hingedudelt habe. Also das auch ein stabiles Lied, würde ich mal sagen.
Und abgeschlossen wird das Album vom Acme. Track Nummer 12, Acme, oder Ace Me.
Acme.
Acne.
Ach so, hat sich verschrieben.
Wie hat euch das als Abschluss gefallen?
fulminantes, geniales Ende muss in die Hall of Fame. Da steckt so viel Energie drin.
Okay.
Sehe ich genauso. Also für mich war es auch gerade dann gegen Ende, wo dann auch der Gesang aufhört und das nur in so einem musikalisch-instrumentalen Rockfeuerwerk endet und sich irgendwie so hochsteigert. Das war so ein klassischer Konzertmoment, wo dann die Band einfach so komplett in sich verschmilzt und ausrastet.
Und dann werfen alle die Instrumente hin und lassen noch die letzten Töne ausklingen.
Ja, genau, genau.
So,
ja.
Eine Sternstunde der Musik. Stimmt.
Das ja, ist doch schön.
Auch richtig geil. Und ich habe eine neue Musikrichtung für dieses Lied Akne. Extra erfunden. Das ist der Pop. Das ist der Akne-Pop. Das ist der Emo-Core-Schlager.
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 Finde ich gut. Gefällt mir.
Aber positiv. Lieb gemeint.
Aller gut.
Das war Drangsal.
Kommen wir zu den überraschenden Favoriten.
Meiner.
Akne.
Akne oder so. Ja, fang genau. Also Akme,
sorry, Akme,
Favorit von Vater.
Ich bin so begeistert, also es muss da drauf. Ace me.
Ich habe mich für das komische Video entschieden und nehme Lied Nummer 3 und du Volume 2. Gibt es eigentlich Volume 1 davon auch?
Du Fertel. Ja, natürlich das erste Lied, ist doch der Teil 1. Eine Geschichte.
Achso, aber es heißt nicht Volume 1, oder?
Nein, ah, oh, du hast das
ja, ist Ding gut. Nicht verstanden. Ja,
guck deine Video nochmal an.
Christoph, was ist denn dein Favorit?
So, mein Favorit ist All the Poor Ships at Sea. Der schön. Englische poppige Hit.
Wunderschön.
Tipptopp.
Aller gut, wie man hier sagen würde.
Aller hopp, da machen wir jetzt so ein Rösengegala um den ganzen Käse und machen jetzt noch unsere Hausaufgaben und gehen heim.
So, nämlich, wer fängt an?
Ah, ich?
Aller hopp.
Also, Freunde, ich habe die Überraschung, ne?
So sieht's aus.
Also das beste Szenario, um diese Scheibe zu hören, wäre
ausräumen.
Nein, eine Lagerfeuerstelle mit freiem Blick auf den Sternenhimmel, ein Holzvorrat für circa 2 Stunden, Kaffee aus Metallbechern, die man auf der Feuerstelle warm halten kann, Heuballen als Sitz- und Liegemöglichkeiten, ganz wichtig und entscheidend, eine rot-blau-cremefarbene karierte Decke mit Fransen dran.
Geht es um Metallica?
Nahezu nicht.
Münchner Freiheit.
Ich will euch beweisen, dass auch ich ruhig kann. Und von daher hören wir und ihr eine Scheibe aus dem Jahr 2019, 6. September, Gravel and Dust von Ilse de Lange.
Ilse de Lange.
Oh, Ilse de Lange.
Aller gut.
Ulla Kock am Brink.
Sind wir mal gespannt. Christoph, willst du weitermachen?
Eini van der Meeklöckisch. Ja, ich kann gleich weitermachen. Muss nur einen Moment. Hier, um den genauen Titel abzulesen.
Oh Gott.
Wie soll ich das jetzt erklären? Ich hatte das Album auch letzte Woche schon als Überraschung in Erwägung gezogen, bring's jetzt aber als Klassiker. Es ist aus dem Jahr 2010, das heißt wieder ein eher moderner Klassiker.
Oh, ist es das, was du letztens in dem Zoom-Call angekündigt hast, was du tust?
Oh Gott. Vor zwei Folgen hatte ich ja Taylor Swift. Und Taylor Swift ist auch mit dem Künstler, der heute mein Album präsentiert, auf eine Art verbunden. Also die haben einen legendären gemeinsamen Auftritt hingelegt, allerdings nicht musikalisch oder gesanglich, sondern bei einem Streit, bei einer Awardverleihung, als während Taylor Swift einen Award verliehen bekam, der Künstler des heutigen Albums auf die Bühne gestürmt ist und lautstark sich beschwert hat, dass Taylor Swift diesen Award bekommt. Das Album handelt von Fantasie. Einer Fantasie, von mehreren Fantasien.
Christoph, komm.
Der Fantasie des Künstlers. Die Fantasie ist schön, sie ist dunkel, sie ist verzwirbelt. Und über den Künstler wird mit Sicherheit auch nochmal einiges zu reden sein nächstes Mal. Also ich glaube, da reichen auch die klassischen 20 Minuten nicht. Allein schon für den Teil des Künstlers, weil das ist so.
Du hast ja bei der Vorstellung schon 30 gebraucht. Mm.
Es geht um das Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye West.
Da freuen wir uns doch.
Okay.
Ist doch schön.
Den Namen schon oft gehört, aber kann ich mir nichts drunter vorstellen. Schön.
Ja. Naja, schauen wir mal. 2010 kam das Album raus, ne? Hast du gesagt?
Ja, genau.
Da war die Künstlerin, von der ich die Neuerscheinung gewählt habe, junge, 10 Jahre alt, geboren am 9. August 2000 in Hammersmith, London, unter dem Namen Anais Oluwatoilin Estelle Marinho. Das Debütalbum jetzt rausgebracht und, glaube ich, ganz
Wie war der Name?
Schwester von José Mourinho.
Anais Oluwatoyin Estel Marinho. Ja, und zwar geht es um eine Künstlerin, die so in den Indie-Bereich, glaube ich, reingeht. Ja, und ich bin irgendwie auf die gestoßen, habe mir die Albumcover angeguckt, in diesen Neuerscheinungen auf Spotify. Und da stand da Arlo Parks. Und dann habe ich gedacht, dann nehmen wir das doch mal. Und von Arlo Parks gibt es das vor nicht allzu langer Zeit erschienene Album Collapsed in Sunbeams. Debütalbum. Ich habe nur mal so quer gehört, aber das ist so genau mein Ding eigentlich. Und deswegen hört ihr euch das mal an.
Interessante Runde.
Auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr bunt, spannend.
Gut, dann hätten wir es für heute.
Genau, wir werden wie immer präsentiert von meinmusikpodcast.de, das haben wir nicht erwähnt, diesmal am Anfang, deswegen am Ende. Liebe Grüße, hoffentlich bald wieder mit Weinen der Folgen.
Reinhören, Feedbacken,
so,
Reaktionen, schreibt uns, mailt uns, ruft uns an, kommt über Zoom oder sonstige Plattformen. Wir haben ein offenes Ohr für euch.
So nämlich. Bis dahin, macht es gut.
Alles Liebe.
Habt euch wohl.
Alles Gute.
Tschüssi.
Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.